Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Manuel, er kommt extra aus Österreich und er hat ein ganz großes Thema mit Verlustangst. Und warum, das hört ihr hier. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, lieber Manuel.
Hallo.
Hallo.
Ich bin ziemlich froh, dass ich hier bin.
Ja, ich bin auch froh, dass du hier bist, vor allem, weil du eine extrem weite Anreise hattest. Ich glaube, die weiteste Anreise von allen bisher, es sei denn, sie waren gerade auf Weltreise. Das gilt aber nicht.
Nein, also ich mache jetzt hier einen Städtetrip und deswegen habe ich mich auch bei dir gemeldet.
Mhm.
Deswegen habe ich gesagt, komm, ich schreibe der Paula. Vielleicht habe ich das Glück, dass sie mir zurückschreibt. Bisschen hartnäckig war ich, aber du hast mir zurückgeschrieben.
Ja, und wir haben schon gesagt, du versuchst möglichst den Dialekt so ein bisschen runterzuschrauben. Okay. Ich verstehe es, weil meine Familie nur Bayerisch spricht, fast väterlicherseits, aber ja, weiß nicht.
Alles gut.
Ja, okay.
Ich schaue so gut, wie es geht, dass ich hin.
Ich kann es immer nicht einschätzen, weil ich habe früher eine Schulfreundin mit nach Hause genommen und fand die, also zu meinem Vater. Und ich finde, die reden halt nicht so, also ich verstehe das ohne Probleme. Mhm. Ja, und die hat mich aber fragend angeguckt, als würden die wirklich Mandarin sprechen oder so. Und ich habe dann mal übersetzt. Ja.
Also wenn ich in Berlin hier unterwegs bin und ich rede kurz in meinem Dialekt, jede Kellner, jede Person, was ich kurz anspreche, schaut mich mal so verwirrt an und denkt sich so, von wo bist du bitte?
Ja, was ist das für eine Sprache?
Ja, genau.
So, Manuel, weshalb hast du mir geschrieben?
Mir ist ziemlich schon viel passiert, also in meiner Kindheit, so wie in meinen Beziehungen.
Mhm.
Es ist schwer zu erklären. Also ich will jetzt nicht so direkt in jede Beziehung eingehen, eher in meine letzten zwei Erfahrungen, was ich gemacht habe. Also vorab, es ist immer so gewesen, wenn ich zu viel rede, unterbreche mich. Also wirklich,
unterbreche mich. Ja, alles gut. Ich kann vielleicht höchstens, wenn du in den Dialekt
zu ja, das ist gut, das ist gut. Ja. Also angefangen hat es eigentlich so, dass ich bin jetzt 28, ich habe jetzt in meinem Leben vielleicht zwei große Lieben gehabt.
Mhm.
Die erste Jugendliebe, alles gut, drei Jahre lief die.
Mhm. Wo habt ihr euch kennengelernt?
Auf einem Fest, also beim Fortgehen einfach.
Mhm.
Und das war dann ein Hin und Her und dann hat man sich gut verstanden. Ja, dann ist man zusammengekommen. Da ein kurzer Einblick, die hat mich dann betrogen. Das habe ich dann erfahren durch ein Telefon, weil Nachrichten aufgeploppt sind.
Mhm.
Sie ist wo fortgegangen, ich war zu Hause, sie hat die Handy bei mir vergessen und dann sind die Nachrichten gekommen. Hey, ich freue mich schon, dich zu sehen. Und.
Mhm.
Das war der erste Niederschlag mal. Dann war immer so dazwischen, ja, ich hatte meinen Spaß, war fort, hatte keine Beziehungen. Ich habe einfach mein Leben gelebt und fertig.
Mhm.
Dann hatte ich so zwischendurch so Affären, sagt man hier, aber wir sagen Gspusis.
Mhm. Gspusis, genau. Ja. Ist eigentlich schöner.
Ja, ja, hört sich schöner an.
Mhm.
Das war eh, bei einigen tut es mir leid, dass nicht gegangen ist und bei anderen haben wir gedacht, okay, gut, es ist besser, dass es nicht so ist.
Mhm.
Die zweite größere Liebe, die war sehr heikel. Die ging auch 2 bis 3 Jahre. Die hat mich aber in meiner Wohnung betrogen, in meiner eigenen Wohnung, in meinem eigenen Bett. Ich habe das Bett dann weggeschmissen.
Mhm.
Also ich war arbeiten, bin nach Hause gekommen, standen Schuhe vor meiner Wohnung. Ich dachte mir, okay.
Wusste sie nicht, dass du zurückkommst?
Nein, also ich bin Lokführer und da ist ein Zug ausgefallen, ich hatte früher Dienstschluss, also bin ich heim. Ja, ich hatte eigentlich Nachtdienst gehabt, ja, zum Glück für mich.
Mhm.
Ab dann habe ich das richtig erst bemerkt, dass, also da hat es mir wirklich jeden kleines Drum einfach vor den Füßen weggezogen und ich war, ja.
Was hat sie zu ihrer Verteidigung oder Entschuldigung oder Erklärung gesagt? Gar nichts.
Sie ist einfach gegangen.
Mit dem Typen?
Ja.
Mhm. Hattest du vorher eine Ahnung, dass ihr nicht...
Nein, eigentlich nicht. Also mir ist nie was aufgefallen, so von der Verbindung oder von der Nähe, sondern gar nichts. Also ich weiß auch bis jetzt nicht, was ihr eigentlich gefehlt hat oder was war, genau.
Ihr habt nie wieder gesprochen?
Nein. Alles gut. Also mich stört es auch nicht und ich bin auch kein Typ, der was jetzt da nachhakt und sagt, komm, warum, wieso, weswegen, sondern wenn du nicht zu mir kommst und es mir erklären kannst, dann werde ich jetzt da nicht mich selber verteidigen oder dass ich sage, komm, das mache ich nicht.
Ja.
Und jetzt zu den zwei letzten Sachen bzw. Erfahrungen. Das war in der Zeitspanne von den letzten 2, 2,5 Jahren. Ich habe jemanden kennengelernt auf Tinder und die kannte mich vorher schon, aber ich sie nicht.
Mhm.
War eine tolle Frau, also war selbstständig. Sie war sehr stark, also sie ist bis jetzt noch immer, also sie hat sehr guten Willen und auch Durchhaltungsvermögen.
Mhm.
Das war dann, dass die ersten drei, vier Monate war alles gut, schön. Wir sind wirklich nur zusammengeklebt, wir haben viel unternommen. Dann kam halt ihre Persönlichkeit so richtig raus, was mich nicht erschrocken hat, sondern mir war das so, ja gut, zeig's dich halt mal. Da waren halt Dinge dabei, die, ja, wie soll ich das jetzt erklären, Teller runtergeschmissen, mich komplett angepocht, mir Sachen unterstellt, dass ich auf ihrem Handy eine App habe, dass ich sich tracke.
Mhm.
Ich habe dann zu ihr gesagt, nimm bitte mein Telefon, schau alles durch, was du magst. Ich habe nichts am Telefon. Sie war der starken Überzeugung, dass ich das habe, weil sie hat selber eine schlimme Kindheit gehabt mit einem Stalker. Vielleicht kam es davon. Und ja, das ging über einen Teller schmeißen, Sachen runterschmeißen, Aggressionen abbauen auf Beamern, auf Elektrozeug.
Hat sie dich auch geschlagen?
Nein, mich nicht. Also da hätte ich schon gesagt, komm, das ist mir zu wild.
Ja.
Und die Person habe ich, ich hätte geglaubt, dass es meine wahre große Liebe ist. Also das hat mir so wehgetan, dass ich in so ein tiefes Loch gefallen bin, dass ich, glaube ich, 1,5 Monate von der Arbeit freigenommen habe, also wirklich Urlaub genommen habe und ich bin nur zu Hause gewesen. Ich habe mich verkrochen, ich habe mich verschlossen, keiner konnte zu mir. Ich hätte geglaubt, das ist aus. Also dann habe ich mit der Therapie angefangen, weil ich gesagt habe, jetzt ist es Zeit, dass ich das mache, weil sonst verliere ich mich und dann wäre ich nicht mehr da.
Hast du verstanden, warum sie dich so gereizt hat oder warum du, also warum es ihr möglich war, in dir diese Gefühle auszulösen?
Ich glaube, das war eher, weil sie mir das gegeben hat, was meine Eltern oder beziehungsweise meine Mutter mir nie gegeben hat.
Nämlich?
Das ist sehr, sehr viel. Zu meiner Kindheit, meine Eltern haben sich nie um mich gekümmert. Nie. Ich habe 3 Geschwister. Meine 2 älteren Geschwister waren geplant, das war gewollt. Meine 3. Schwester war noch so, hoppala, ja, jetzt ist sie da, alles gut. Ich habe auch vor ein paar Tagen erfahren, dass ich habe mich so zurückhalten müssen, dass ich nicht weine. Eigentlich wäre es geplant gewesen, dass nach meiner Schwester, also vor mir, noch ein Kind gekommen wäre.
Mhm.
Aber das hat meine Mutter abgetrieben. Und wie es mir das dann gesagt hat, hat man gedacht, was wäre dann mit mir gewesen? Und wie dann halt groß geworden bin, habe ich gemerkt, dass meine 2 älteren Geschwister halt die ganze Liebe, Aufmerksamkeit abbekommen haben. Meine Schwester war auch selber in Therapie, eine jüngere, ältere.
Mhm.
Und die hat selber gesagt, ihr hat immer irgendwas im Leben gefehlt und das hat sie nie gewusst, warum, wieso, weswegen. Und mir geht es eher nicht so, dass mir was fehlt, sondern ich merke einfach, ich habe nie die Aufmerksamkeit bekommen oder die Liebe oder die, das, was ich eigentlich gebraucht hätte. Also meine Mama ist nie zu mir hergekommen. Und hat zu mir gesagt, dass sie mich lieb hat, oder?
Sorry. Alles gut.
Das ist einfach so, das weiß nicht, mittlerweile suche ich das in keiner Person mehr, das halt das macht. Deswegen bin ich auch in Therapie gegangen. Ich war auch noch sehr übergewichtig, also ich war wirklich dick. Ich wurde in der Schule sehr gemobbt. Ich glaube, wie ich 8 war oder so, habe ich gedacht, dann habe ich beschlossen, ich gehe jetzt ins Gym. Und meine Schwester hat mich mal angeschaut, so, kein 8-jähriger Junge geht her und sagt, er geht jetzt ins Gym trainieren. Muss das nicht klar sein, dass irgendwas nicht bei dir okay war, ist sicher. Und mittlerweile ist die Beziehung schon besser geworden zu meinen Eltern. Also meine Mutter hat COPD, eine schwere Lungenkrankheit. Und sie weiß auch selber, dass sie mir so lange hat. Und deswegen ist jetzt das so, dass sie diese Aufmerksamkeit jemandem geben möchte, was sie vielleicht vertan hat. Man merkt es richtig. Oder es hängt zusammen, weil ich nicht mehr zu Hause wohne. Aber es ist nicht nur das, sondern es hängt auch viel zusammen. Mein Vater ist ein schwerer Alkoholiker. Den habe ich vielleicht unter der Woche nie oft gesehen, weil er Montag bis Sonntag arbeiten war. Wenn er zu Hause war, war er betrunken. Dann hatte er 2 Persönlichkeiten, so, hey, ich bin jetzt betrunken, ich bin happy, komm her, wir machen Spaß. Sobald er nüchtern war, war er so missgrimmig, er war so, du durftest ihn nicht ansprechen, nichts sagen, nichts tun, sonst hätte er dich zusammengeschrien oder sonst irgendwas. Meine Mutter war immer so, ja, hat auch immer gesagt, wenn ich leise bin, bin ich brav. Ja, und das ist das, Und ich versuche so gut wie es geht nicht zu weinen. Das war so ein kleiner Teil von der Kindheit, aber es war halt noch so viel, viel mehr. Aber glaube ich, das bekomme ich nicht in der Stunde hin. Das bekomme ich nicht hin.
Oh Mann, das tut mir sehr leid.
Ja, das ist auch das, was ich gerade ziemlich nachhole mit Therapie. Weil ich auch froh bin, dass ich selber gegangen bin. Also es hat mich keiner gezwungen, dass er gesagt hat, du musst jetzt gehen. Auf dem Zeitpunkt habe ich gewusst und gemerkt, ich muss jetzt gehen.
Mhm.
Dass es mir besser geht. Und ja.
Lebt dein Vater noch?
Meine Eltern leben noch, ja. Meine Mutter ist jetzt zurzeit noch im Krankenhaus, weil sie hatten wieder einen Atemanschlag, also so einen Atemnot. Wenn meine Mutter nicht zu Hause ist, ist mein Vater halt meistens ziemlich betrunken, weil er halt alleine zu Hause ist. Und dann mag ich auch nicht zu Hause sein oder dass ich heimfahre, weil ich dann merke, das tut mir nicht gut. Nein, überhaupt nicht.
Nee. Und hast du ein Verhältnis zu deinen älteren Geschwistern?
Mein Bruder und meine ältere Schwester, die was die Ältesten sind, eher nicht. Also die haben sich komplett abgezweigt.
Auch von den Eltern?
Ja, also sie kommen schon hin und da heim, aber dass sie was unternehmen oder dass sie wirklich auf meine Mutter oder auf meinen Vater schauen, überhaupt nicht. Also sie hat selber gesagt, meine Mutter, dass meine Geschwister sich von ihr distanzieren.
Vielleicht ja aus gutem Grund.
Habe ich auch gesagt, aber meine Mutter ist eher so, alles was ich sie anspreche, also meine Therapeutin hat auch gesagt, ich soll eine Familienaufstellung machen, ich soll meine Mutter auf gewissen Sachen fragen. Sie wehrt sofort ab. Sie blockiert, sie will nicht das Gespräch anfangen, gar nichts. Also ich verstehe es. Ich glaube auch, dass durch diese ganzen Zusammenhänge, durch diese Kinder, durch diese Erfahrungen, dass ich so eine Verlustangst entwickelt habe, dass wenn ich jemanden liebe oder anfange zu lieben und wirklich in mein Herz einschließe, und das muss wirklich sehr viel bedeuten, weil ich lasse sehr selten jemanden zu mir, dann fängt das so an, wenn sich die Person von mir distanziert oder ich merke einfach im Bauchgefühl so, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas passt hier nicht. Dann fange ich halt an, sehr stark zu zittern, ich bekomme Magenschmerzen des Übelsten, ich gehe in den Kreis, ich laufe in der Wohnung Marathon hin und her, ich bin dann wieder komplett am Nullpunkt und bin verloren. Das war das Letzte, was ich jetzt da die Erfahrung gemacht habe. Also das war wieder auf Tinder, wieder eine Person kennengelernt.
Mhm.
Ich habe mittlerweile Tinder gelöscht, weil...
Nee, es ist vielleicht ein bisschen früh.
Ja.
Ja.
Und ja, auf ein Festival haben wir sich zum ersten Mal getroffen. Wir haben so geschrieben, wie ich die Person gesehen habe, war ich so, hey. Also richtig so, du gefällst mir. Also richtig so, nicht nur von außen, sondern ich glaube, du hast einen ziemlich nice Charakter. Ja, es hat alles gepasst. Ich war ein bisschen betrunken schon. Das habe ich auch gemerkt. Auf dem Festival war ich noch Fotograf. Dann hat sie mir öfters geschrieben, ob ich Zeit habe. Dann habe ich sie in die VIP, also in das Backstage-Area mit draufgenommen. Da haben wir, glaube ich, eine Stunde so gesprochen. Ja, hat sie mir selber erzählt, dass sie in einer 3,5 oder 4 Jahresbeziehung circa war. Haben zusammen gewohnt und das war vor ein paar Monaten. Ja, sind auseinander und dann habe ich so gemerkt, so ich glaube nicht, dass ich das jetzt eingehen soll, aber ich bin trotzdem eingegangen, was ein Fehler war, im Endeffekt, weil ich habe dann gemerkt, irgendwie habe ich auch gespürt, ich bin irgendwie ein Fluchtautor. und das verlief alles so gut, schön, ja. Wir haben sich getroffen, wir waren im Tierpark, wir haben was unternommen. Ja, und dann habe ich sie mal so gefragt, ob sie mit jemand anderen auch noch schreibt. Ich bin kein Typ, der was zweigleisig fährt oder dass ich sage, okay, wenn ich jemanden kennenlerne, dann fixiere ich mich auf die Person und das ist mir das Wichtige. Ich könnte das nicht, dass ich mich auf eine zweite Person einlassen könnte. Es geht nicht. Sie hat gesagt, ja. Und für mich war das so Alarmglocken. Manuel, mach Abstand.
Mhm.
Dann habe ich so geschrieben, es tut mir leid, aber ich muss jetzt die Leine ziehen. Ich mache hier einen Cut, weil es kann keiner sich auf zwei Personen konzentrieren. Du tust Gefühle zusammenmischen, das ist nicht gut. Sie hat immer gemeint, nein, das kann sie unterteilen und ich gesagt, nein, das glaubst du, aber ich glaub's einfach nicht.
Kann man drüber mit Leuten drüber streiten? Es gibt Menschen, die sagen für sich, dass sie das können, aber wichtig ist, ob du es kannst. Und wenn du es nicht kannst und es auch nicht möchtest, dann ist es völlig richtig.
Ja, ja, ich war an der Stelle, dass ich glaube, ja, das hat sie nicht können, aber...
Es geht ja nur um dich, ne?
Genau.
Wenn du sagst, du möchtest das nicht, dann ist absolut richtig.
Deswegen habe ich auch einen Cut gemacht.
Genau.
Und Dann war 2-3 Monate Funkstille. Sie hat mir so auf Instagram gefolgt, ich auch ihr. Es hat immer so wehgetan, wenn ich was von ihr gesehen habe oder habe mich immer gefragt, wie es ihr geht. Dann kam ich ins Spital, also ins Krankenhaus.
Mhm.
Ich hatte eine starke Nierenentzündung. Das tat übelst weh. Dann hat sie mir geschrieben. Wir haben wieder Kontakt aufgebaut. In der Zeit hat sie mir auch geschrieben, sie wollte mir schon früher schreiben und hin und her. Und sie hat das eigentlich nie wollen, dass es irgendwie so hinausläuft, sondern sie wollte wissen, was daraus wird. Er hat gesagt, okay, wollte ich auch, aber ja, hat sie mir halt erzählt, dass sie mit den anderen Typen weitergemacht hat. Sie hat auch mit ihm geschlafen, was für mich auch wieder so, innerlich hat es mir schon wehgetan, weil man dachte, ging früh. Also bin kein Mensch, der was früh mit jemandem ins Bett geht, sondern ich will mal jemanden kennenlernen und dann sage ich, ja okay, es harmonisiert. Kam aus dem Spital, sie war in New York. Wir haben hin und her geschrieben. Ja, und dann kam sie von New York zurück. Ich wollte gleich auf den Punkt, also auf den Tag, wo sie zurückkam, wollte ich eigentlich sofort zu ihr. Aber sie hat dann so gesagt, du, es tut mir leid, ich bin mega fertig, Jetlag. Mach mal morgen. Gesagt, okay, gut, morgen. Ich habe immer so geschrieben, ich freue mich wirklich schon sehr. Ja, und dann auf den Abend habe ich dann Bier geschlafen, weil ich auch ihr geschrieben habe, du, ich schlafe bei dir, das ist fix, wie nix. Ja, und dann ist das so ins Laufen gekommen. Und die Person, also die letzte Person, die war die erste Person, was ich von meiner kompletten Kindheit erzählt habe. Alle Beziehungen, die großen Lieben, haben nie irgendwas von meiner Kindheit oder von meinen Erfahrungen, von meinen Erlebnissen was mitbekommen oder haben es wissen dürfen. Und ich weiß nicht, wieso oder warum, aber die Person schon. Ja, und Endeffekt ist dann gescheitert, weil zu Silvester, sie haben eine eigene Gruppe, machen so eine Silvesterwanderung. Und da war ihr Ex-Freund noch dabei, weil er in die Freundesgruppe dazugehört. Alles gut, es kann man nichts machen. Und ich hätte mich selber persönlich gefreut, wenn ich sie zu Silvester gesehen hätte. Aber sie hat dann gesagt, ihr ist es unwohl, weil sie will ja keine Streitigkeiten haben mit ihrem Ex-Freund und mit mir. Und dann ist alles unwohl. Und gesagt, gut, ich respektiere das, es ist alles gut. Aber es tut mir trotzdem weh. Ich bin trotzdem enttäuscht gewesen, weil ich mir gedacht habe, steht doch drüber. Ist ja nichts Schlimmes. Weil ich habe mir extra die Zeit genommen.
Das heißt, sie ist dann mit ihrem Ex-Freund und der Freundesgruppe unterwegs gewesen.
Genau, gewesen. Aber sie hat immer gesagt, es ist nichts und das habe ich auch ihr geglaubt, dass da keine Gefühle mehr sind und dass es abgeschlossen ist. Das habe ich auch ihr geglaubt.
Und was hast du gemacht an dem Abend?
Ich war bei einem Freund selber zu einer Silvesterparty eingeladen. Also ich war überhaupt nicht motiviert. Also ich war, ja, Silvester, boom, ja, bin wieder heimgefahren. Ich bin ins Bett gekrochen und bin schlafen gegangen.
Okay, ich ahne schon, was kommt.
Ja, es ging nur mehr bergab. Also sie denn distanziert sich, also ich habe es sofort gefühlt und ich habe jetzt ihr gesagt, es tut mir leid, aber wenn ich das sage, aber ich will nicht so behandelt werden. Du distanzierst dich von mir ohne Grund, ohne irgendwas. Und dann hat sie mir gesagt, sei nicht so, nimm alles lockerer. Und die so, es geht nicht, ich bin einfach so, wie ich bin und fertig, weil ich respektiere deine Dinge, also respektiere auch meine Dinge.
Aber Manuel, das ist doch gut. Das ist gut.
Ja.
Absolut richtig.
Durch sie habe ich auch ziemlich viel lernen können. Das muss ich auch ehrlich sagen. Durch sie habe ich auch deinen Podcast. Bin ich mega dankbar.
Nein, das, dann hat sie doch immerhin dich auf was Gutes gebracht.
Ich bin mega froh. Viele Gespräche in diesem Podcast, was du selber geführt hast, ich habe ziemlich viele selber reflektieren können, wo ich gesagt habe, gut, ich bin nicht alleine. Ich kann das zu 100% mitfühlen. Aber ich verstehe bis jetzt nicht, warum ich diese Verlustangst einfach habe. Nicht mal meine Therapeutin hat gesagt, sie hat immer so diese Aufstellung und diese Diagnose, ob ich Borderline hätte oder nicht, hat sie bis jetzt nicht so ganz gewusst, wo ich auch schon
Warum glaubst du, dass du Borderline hättest?
Wegen meinen Gefühlen. Also weil ich war eine Zeit lang sehr lange gefühlslos. Also ich wusste nicht, ob ich weinen, glücklich, wie ich fühlen soll oder ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Das hatte ich ein Jahr oder was. Ich war einfach komplett emotionslos unterwegs.
Ja, aber weil dein System völlig überladen war.
Das kann möglich sein, ja.
Ist ja klar. Also es ist ein Schutzmechanismus, ne? Damit es nicht pff, macht. Genau. So. Hast du dich deinen Freunden anvertraut, was deine Kindheit betrifft?
Ich habe nicht viele Freunde. Mhm. Also die Freunde, was ich habe, die sind alle nur von meinen Kindergartenzeiten, Schulzeiten. Das sind genau 3-4 Personen. Ich habe einen sehr engen Freundeskreis.
Reicht.
Einer davon, der ist für mich immer da. Also wenn es mir schlecht geht oder er sieht mich an, dann spricht er sofort, hey, was ist los?
Toll.
Ich bin mega froh, dass ich ihn habe. Wir hatten auch mal eine 2-Stunden-Fahrt und da habe ich geweint bis zum Fall. Das tat sehr gut. Da ging es eh um die letzte Person. Weil das einfach oft für mich so impulsiv einfach rauskommt, obwohl ich selber immer zu mir sage, ich will nicht so sein.
Warum willst du, aber, also, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, du bist ja wie so ein Schnellkochtopf, weißt du, wo die ganze Zeit Sachen reingeschmissen werden und dann die Hitze voll an. Ich weiß nicht, wie Schnellkochtöpfe funktionieren, aber ich weiß, es baut sich sehr viel Druck auf, ja.
Mhm.
Und nie hat jemand mal dieses Ventil da oben aufgemacht. Und vor allen Dingen ist auch keiner da, der mal den Deckel, weißt du, was jetzt auch wahrscheinlich zu viel wäre. Ne? Man muss erst dieses Ventil langsam aufschrauben, damit du nicht, damit der Deckel nicht quasi durch die Küche fliegt. Und damit dir das auch nicht zu viel wird, was da rauskommt. Ich glaube, was du bei der letzten Frau gemacht hast, das war instinktiv schon richtig, nämlich zu üben, dich zu öffnen.
Glaube ich auch. Aber ich weiß nicht, wieso oder warum sie mir das Gefühl geben hat können, warum ich das Bier konnte. Das war das, was ich so an ihr geschätzt habe. Also auch nicht. Sie ist wirklich sehr hübsch. Sie weiß das auch. Sie hat auch selber gesagt, du, ich weiß, dass ich hübsch bin. Das brauchst du mir nicht sagen. Ich sag's trotzdem, weil ich es sagen mag, dass du es weißt. Sie hat immer gesagt, ich habe immer zu ihr gesagt, ob du hübsch bist oder nicht, ich mag deine Persönlichkeit, ich mag, wie du bist, dein Charakter. Weil du offen mit Themen reden kannst. Du sprichst sofort etwas an, du bist nicht gleich so, die was abhaut, sondern sagt, willst du reden oder nicht? Dann reden wir jetzt.
Aber deshalb hast du dich hier öffnen können.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, weil sie zugehört hat. Und so wie du dein Elternhaus beschrieben hast, gab es da niemanden, der dir mal zugehört hat. Oder
bis heute. Also
ja, genau. Oder der dich gefragt hat, wie es dir geht und was dich eigentlich beschäftigt und so.
Ja, das Problem bei meiner Mutter, wenn ich ihr sage, wie es mir geht oder wenn ich über meine Gefühle rede, reden wir vielleicht maximal eine Minute und dann geht es gleich, dass meiner Mutter es schlecht geht. Weil ihr ja alles am Kopf steht und das ist und das war und jetzt geht es mir nicht gut und ich habe so Atemnoten, die so, okay Mama, aber mir geht es auch nicht gut. Hallo.
Hat sie geraucht?
Vor kurzem hat sie aufgehört, ja.
Und daher kommt es. Also ist ja häufig eine Krankheit, die Kettenraucher haben.
Ja, das wahrscheinlich. Also es stört mich einfach, dass meine Mutter selber nicht merkt, wenn es mir nicht gut geht, dass sie selber nicht den Mund aufbringt, dass sie sagt, hey, rede mit mir, es geht nicht.
Die kann das nicht.
Ja, ja.
Die kann das ja für sich selber auch nicht. Die werden da irgendwann sterben, ohne jemals ein Wort darüber gewechselt zu haben, wie emotional verkümmert dieses ganze Leben für die ja auch war, ne?
Ja, mittlerweile hat sich sie ein bisschen geöffnet, hat mir ein bisschen was von ihren Kindheit erzählt, also missbraucht geworden.
Mhm.
Ihren richtigen Papa hat sie nicht kennengelernt, nie. Ihr Stiefpapa, also mein Stiefopa, der ist sehr missgrimmig, also den willst du nicht über den Weg laufen.
Wie ist das, missgrimmig?
Missgrimmig, ja.
Ah ja.
Also
doppelt gemoppelt,
genau.
Mies und grimmig,
ja.
Missgrimmig.
Und ich verstehe sie zu einem Teil ziemlich gut, warum sie das nicht kann. Aber mir tut es trotzdem weh. Und meine jüngere ältere Schwester ist die einzige Person, die was sehr viel für mich da ist. Also ist auch eine Person, mit der ich reden kann. Ja.
Na, die hat ja wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal gehabt wie du.
Ja, die hat selber das durchmachen müssen, was ich jetzt zurzeit mache.
Mhm.
Das hat sie auch selber gesagt.
Ja. Also die Verlustangst kommt. Es ist ja völlig folgerichtig, dass du eine hast, weißt du, weil du nie das Gefühl bekommen hast, dass du so, wie du bist, liebenswert bist. Ich habe aber das Gefühl, dass du trotzdem, das finde ich ganz interessant, weil viele Leute, die es so betrifft, können das nämlich nicht, dass du trotzdem in der Lage bist, da Grenzen zu ziehen, in der Art, wie dich jemand behandelt. Ne?
Ich glaube, das habe ich auch. Ich habe auch urlang mit mir selber kämpfen müssen, weil ich habe mir selber nie gefallen, also körpermäßig, gesichtsmäßig.
Was gefällt dir nicht?
Ich denke mir oft, ich bin hässlich.
Mhm. Was findest du hässlich an dir?
Mein Gesicht. Also zurzeit mache ich ja habe ich eine Zahntherapie. Also
mit der Zahnspange?
Genau, ich habe eine Zahnspange.
Mhm.
Deswegen bin ich auf Training gegangen, dass ich mir das für mich selber mache. Ich war auch wirklich schön trainiert, aber ich habe jetzt wieder aufgehört, seit langem. Und ich habe dann irgendwie so gemerkt, das ist nur das, was ich mache, das zum Kompensieren. mehr nicht. Deswegen, ich habe ein paar Stunden überhaupt nicht mehr glücklich mittendrin, habe aufgehört. Und dann bin ich halt urlang mit diesen rumgelaufen und dann habe ich gesagt, jetzt beschließt, dass ich hier eine Spange bekomme und habe. Bin auch happy darüber, aber trotzdem fühle ich mich hässlich und nicht einfach, ich fühle mich oft nicht wohl, kann man sagen.
Genau, und das, also wenn ich dir das objektiv sagen kann, du bist überhaupt nicht hässlich, du bist ein hübscher Mann. Bloß das Gefühl innen drin ist ein anderes, darum hilft es nicht. Ich kann dir das tausendmal sagen, du würdest es nicht glauben. So. Also, ist jetzt keine Zauberei, ist ein Selbstliebe-Thema, ganz klar, ne? Offensichtlich. So. Man lernt sich selbst zu lieben, indem man Dinge für sich tut. Und zwar nicht, ich kaufe mir neue Schuhe, ich mache eine schöne Reise, was weiß ich, sondern indem man sich in kleinen Schritten beweist, dass man sich selbst wertschätzt und diese Wertschätzung auch wert ist. Zweimal wert. Aber du weißt, was ich meine. Das bedeutet zum Beispiel, das, was du auf einer Beziehungsebene gemacht hast, nämlich zu sagen, wenn du zweigleisig fährst, ich fühle mich damit nicht wohl, darum möchte ich das beenden, ist das ein Akt der Selbstwertschätzung. Ja, das ist gut. Stell dir das vor, als hättest du zwei große Haufen mit so Schotter, wie in Eisenbahnlinien, Schienen liegt, ja, so grober Schotter. Und der eine Berg ist unheimlich groß und der andere Berg ist wahnsinnig klein. Und der Berg, der momentan groß ist bei dir, ist der, der sagt, Manuel ist nicht liebenswert, unattraktiv, gescheitert, all das, was du über dich denkst. Ja?
Klingt gut, ja.
Genau, also ich denke, da sind sehr, sehr viele Begriffe, mit denen du dich selbst bezichtigst. Was du machen musst, ist jeden einzelnen Stein von diesem großen, schäbigen Haufen ein bisschen abputzen und auf den anderen Haufen legen. Der nämlich das Gegenteil sagt. Manuel ist attraktiv, ist aber völlig unwichtig, ja, in the long run. Manuel hat trotz dieser Kindheit geschafft, ja, sich nicht aufzugeben, guten Beruf zu finden. Er ist liebenswert, er hat einen, mehr braucht man eigentlich gar nicht, richtig tollen Freund, der dich liebt, so wie du bist. Manuel hat trotzdem seine Güte nicht verloren, kümmert sich um seine Mutter, du hast ja sogar den Termin verschoben, weil du dich um die gekümmert hast. Ja, ja? So, Stein rüber. Manuel ist in der Lage, Grenzen zu setzen. Und so weiter. Je mehr Gutes du für dich tust, kleine Schritte, es sind ja hunderte, tausende Steine, desto größer wird der Haufen auf der anderen Seite und desto kleiner wird dieser Haufen. Und das ist etwas, das du dir jeden Tag sagen musst. Das Problem mit diesem Zustand, in dem du jetzt bist, ist, dass du wahnsinnig verletzlich bist und die Hoffnung auf diese ultimative Heilung natürlich riesig groß ist. Die eine Liebe, die alles gut macht.
Die suche ich, ja. Also die, wie soll ich sagen, ich glaube einfach nicht mehr so daran. Weil, weiß nicht, mir kommt es oft so vor, wie wenn ich mich jetzt zum nächsten Thema einlasse, dann bin ich mir sicher, dass ich es will. Oder ist das jetzt wieder nur so eine Fluchtautofunktion von mir, dass ich sage, ich lenke mich wieder ab.
Pass auf, diese eine große Liebe, die gibt es und die bist du. Und das ist für jeden von uns so. Für jeden von uns.
Ich habe auch das Gefühl, dass ich mittlerweile mit meinem Alter schon so wo stehen sollte, wo ich mich wohlfühlen sollte.
Nein. Du bist 28. Du bist ein Baby. Du bist ein Baby. Wirklich. Du kannst froh sein, dass du jetzt schon angefangen hast. Ganz, ganz viele machen das erst mit Mitte, Ende 30, 40.
Ich wäre trotzdem froh, dass ich mal dieses Gefühl von Ausgeglichenheit, von ich bin dort angekommen, wo ich sein will.
Geduld. Du kommst dahin. Aber guck mal, du hast doch jetzt, momentan hast du dein ganzes Leben lang dich irgendwo festgehalten, wo es halt ging. Ja? Und du hast nicht so richtig geguckt, ist das ein schlüpfriger Fels oder ist das einer, wo ich guten Griff habe?
Wo ich bleiben kann.
Genau.
Das hatte ich bei der letzten Person schon ein bisschen.
Ja, aber dann weißt du, wie es sich ungefähr anfühlen kann. Das war ja schon mal ein Unterschied zu allen vorher.
Gutes Gefühl, ja.
Ja, genau. Und achte auf das Positive. Dieses gute Gefühl, was sie dir gegeben hat, ist etwas, das du auf alle Fälle haben musst. Das ist Minimum, das Mindestmaß. Aber es geht noch viel größer. Und das wächst, wenn es in dir wächst. Es wird, und es gibt es für niemanden, keine Person geben, die sagt, nimm meine Hand und ab jetzt wird alles gut. Das gibt es nicht.
Das habe ich mitbekommen, ja, weil eh bei der letzten Person, ich habe mir immer so gedacht, die geht so in diese Richtung, also dass sie sagt, komm, wenn du Probleme hast, dann sprich mit mir. Ich bin ja offen für dich, habe mein offenes Ohr. Ich habe das auch immer zu ihr gesagt. Aber ich glaube, dass es ihr persönlich dann selber ein bisschen zu viel geworden ist. Vielleicht. Es tut mir auch leid. Ich habe auch immer zu ihr gesagt, ich habe auch keinen Stress, ihre Freunde kennenzulernen, was weiß ich, weil ich oft dieses Gefühl hatte, sie verbirgt mich. So, sie ist nicht sicher, ob sie mich vorstellen möchte.
Weißt du, warum das so war?
Ich glaube eher, weil diese alte Beziehung noch im Spiel war. Oder vielleicht, weil sie sich unsicher war, ob das für sie das Richtige ist.
Könnte alles sein. Aber für gewöhnlich kommt noch erschwerend hinzu, und das meine ich voller Liebe, weil es auch fast jeden betrifft, der so eine Kindheit hat oder zumindest ja, mit diesen Ängsten zu kämpfen hat. In dem sehr rohen Entwicklungszustand, in dem du gerade bist, hast du eine wahnsinnige Schwere. Und dieses Gefühl, sobald ein Schritt quasi falsch von der Straße runtergeht, ist der Abgrund da für dich.
Genau.
Das ist zu schwer zu tragen. Und darum wird jetzt, bis du weiter geheilt bist, praktisch, also ich will es nicht verallgemeinern, es gibt ja auch noch so Einhörner unter den Partnern, die man so finden kann. Generalisiert gesagt, wird es für jeden oder jede, mit der du dich einlässt, gerade eine zu große Verantwortung sein, weil das, was du ausstrahlst, ist, bitte rette mich.
Das will ich auch nicht ausstrahlen. Also ich habe auch gemerkt, wenn eine Person einen Schritt zurück macht, wenn sie merkt, ich muss jetzt zurückschalten, dann mache ich das genau.
Ja,
ich,
dann kommst du.
Ich komme und laufe hin und will die Person festhalten. Ich will sie umengen, ich will sie nicht verlieren. Dann kommt so richtig die Verlustangst durch. So richtig, ich will sie festhalten, ich will alles dagegen tun, ich handle einfach komplett dumm, impulsiv.
Nicht dumm, verletzt.
Mir kommt schon dumm vor, weil einige Sachen, wo ich dann selber erst nachhinein merke, es war nicht okay von mir.
Zum Beispiel?
Solche Sachen wie, dass ich oft eine Person dann sage, ich bin jetzt enttäuscht, nur weil man sich nicht sieht, sondern oder weil man sich jetzt 2 Wochen oder eine Woche nicht gesehen hat, dann fühle ich mich schlecht, weil ich mir gedacht habe oder denke, ich will dich ja sehen, mir ist es ja wichtig, ich will ja dich kennenlernen, ich will ja auch wissen, was da ist, aber auf Distanz und auf, das kann ich nicht, deswegen gehe ich dann einen Schritt wieder hin und wieder vorne.
Du könntest diese Gelegenheit nutzen, um diesen Haufen rüber zu tragen, indem du nicht, also du, ist wirklich völlig egal, ob du schreibst, ich bin enttäuscht oder so, das ist erstmal wurscht, aber wichtiger ist, dass du darauf achtest, was in dir passiert, nämlich welche Gefühle kommen hoch und welche Glaubenssätze, ja, tiefere Überzeugungen stehen dahinter. Zum Beispiel, du datest Simone. Mhm. Simone sagt dir, nachdem ihr 3 Wochen jeden Tag zusammen verbracht habt, egal, irgendwie so sehr intensiv halt, ja, sagt sie irgendwann so, jetzt kann ich mal eine Woche nicht.
Sozialbatterie aufladen.
Zum Beispiel.
Aha.
Naturgemäß bist du verletzt, enttäuscht,
ja,
und das Gedankenkarussell springt an, genau, okay, sie liebt mich nicht, oder lieben ist nach ein paar Wochen natürlich viel zu viel, ja, gesagt, aber sie mag mich nicht, sie merkt, dass ich ein Loser bin, sie kann bestimmt quasi den Alkoholatem meines Vaters noch riechen, der an mir klebt, ja, das ist ja auch immer so schambesetzt, ne? Und dann geht sofort dieses riesige Turborad los, dass du anfängst im Kreis zu laufen und dich da reinsteigerst. Niemand liebt mich, ich werde für immer allein sein, ich bin es nicht wert und, ne? Grob gesagt. So, in dem Moment, wenn es passiert, Simone sagt, du eine Woche nicht, sagst du dir, gerne auch ihr, einfach weil du in einem Übungsstadium bist, ich fühle mich wahnsinnig verletzt davon und ich würde das gerne erkunden für mich, kannst auch für dich oder mit deinem Kumpel zusammen machen. Und so fühlt es sich an. Benenne das, was passiert. Also wirklich, ich fühle mich alleingelassen, ich fühle mich wertlos. Mhm. Wertlosigkeit ist ja ein ganz, ganz weit verbreitetes Gefühl, ne? Ich fühle mich unsichtbar, ich fühle mich falsch, und so weiter. Also schreib dir das im Detail auf und werde präzise. Jedes Gefühl kann nochmal in mehrere andere Gefühle unterteilt werden. Ne? Ich fühle mich allein, ich fühle mich verlassen und, und. Einfach nur, dass du merkst, wo was in deinem Körper passiert. Und dann, das ist der nächste Schritt, überlegst du, woher du diese Gefühle kennst. Keine große Überraschung. Ja, aus der Kindheit. Und dann kannst du nämlich, dann bist du in der Lage zu differenzieren. Ja, Simone fandst du vielleicht gar nicht so irre toll. Du warst eher verliebt in das Gefühl, geliebt zu werden.
Genau, und das ist das, was mir oft auch passiert. Dass ich im Nachhinein dann erst merke, ja.
Ja, klar.
Es ist nicht das, was ich will.
Aber weil die Bedürftigkeit obendrauf liegt. Genau. Das ist das Ding, ja.
Das war bei der letzten Person nicht. Da habe ich gemerkt, gut, ich habe auch ein Buch gelesen. Ich bin auch mega froh, das zu gelesen zu haben. Ich habe auch sehr viele Themen gemacht, dass ich Sachen aufschreibe, mir verinnerliche, dass ich mich hinsetze und merke, wo drückt's, wo tut's weh. Mhm. Wirklich. Hat auch oft geholfen, aber es kommt wieder durch. Es kommt immer und immer wieder durch. Und ich weiß auch, das betrifft keine Person, sondern das betrifft meine Kindheit.
Ja.
Ich merke, dass es jeden Tag, also ich war letztens auch in Schönbrunn in Wien spazieren, alleine. Ich mache auch Sachen alleine. Ich bin einfach gegangen, habe ohne Grund zum Heulen angefangen.
Was meinst du mit ohne Grund? Du hast jeden Grund.
Nein, ich bin gegangen, musste weinen.
Ja, gut.
Ich habe dann richtig gemerkt, es tut gut.
Ja, raus damit.
Aber ich habe nicht gewusst, warum.
Ich kann dir sagen, warum.
Ich hab's nicht gewusst. Guck
einfach in deine Kindheit. Ja? Ja. Und dieses Gefühl der Wertlosigkeit, ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was es am besten so zusammenfasst. Das ist natürlich allgegenwärtig. Weil du momentan auch noch, also es spricht natürlich total für dich, dass du dich um Menschen kümmerst, die dich...
Das mache ich sehr gerne. Also sagt doch jeder, dass ich...
Ich meine jetzt deine Mutter. Es ist
also
sehr freundlich von dir, dass du es machst, obwohl sie dir nie was gegeben hat. Ja, also das Leben und so weiter und was zu essen, hoffe ich.
Ja, das war...
Aber das ist sehr nett, dass du dich emotional da so reinstürzt, weil du natürlich auch die Hoffnung hast, dass von ihr eine Erklärung oder eine Läuterung kommt.
Ja.
Die Chance, dass sie kommt, ist aber gering, weil sie befindet sich ja auch immer noch in einer Beziehung mit einem zutiefst kranken Menschen, der auch nicht in der Lage ist, aufzuräumen. Ne? Das bedeutet, das, was du suchst, wirst du da eh nicht finden. Ja? Die sind nicht in der Lage dazu. Das musst du dir klar machen. Es wird von denen keine Erklärung geben oder eine Entschuldigung, das können die nicht.
Ja, ich hoffe immer drauf, dass es vielleicht irgendwann mal sowas kommt, aber ich glaube halt selber nicht dran, weil ich weiß nicht warum, aber ich hoffe es immer, dass etwas kommt, dass sie sich entschuldigen, warum sie so waren oder dass sie nicht um mich gekümmert haben. Ich war bis zum 8., 7. Lebensjahr, hat zwar meine Mutter immer gekocht für uns, aber ab da habe ich dann selbst zum Kochen anfangen müssen.
Mhm.
Weil
keiner da war.
Keiner da war oder sie hatte andere Dinge im Kopf, beziehungsweise...
Zum Beispiel?
Ja, sie hatte so einen Tagesablauf, wo sie den ganzen Tag nur vor dem Fernseher gesessen ist und hat Kaffee getrunken oder den ganzen Tag nur geraucht hat. Und ich bin heimgekommen, habe meine Aufgaben gemacht, mir was zum Essen gekocht, habe mich in mein Zimmer gehockt und habe einfach PlayStation gespielt. Mehr habe ich nicht gemacht. Dieses Gefühl von Familie, Brettspielen, das gab es in meiner Familie nie.
Und das Gefühl kenne ich auch nicht.
Es ist mega scheiße.
Ja.
Es ist, wenn du dann jemanden triffst, der was so offen ist und sagt, hast, spiel mal Karten für mich, ist er so, hä?
Was für ein Geschenk, ja.
Ja, so, ich bin ein bisschen überfordert, aber bitte, ja.
Ja.
Da fühle ich mich auch immer so fehl am Platz, dass ich nicht weiß, so, wie soll ich mich jetzt...
Verhalten, ja. Man kennt es nicht, ja. Das kann ich nachvollziehen. Geht mir auch so.
Und jetzt kommt ganz kurz Werbung.
Ich weiß nicht, ob ihr Bücher auch so liebt wie ich, aber ich glaube schon. Und noch schöner als selber lesen ist natürlich, wenn man es vorgelesen bekommt. Und es gibt ein Buch, das habe ich früher ganz, ganz oft gelesen, das heißt Die Farbe Lila und das ist jetzt in einer wirklich fantastischen Neuübersetzung rausgekommen und in einer vor allem fantastischen Hörbuchversion. Die Farbe Lila, da geht's um die junge Celie, das ist die Erzählerin, die unter erbärmlichsten Umständen aufwächst, mit einem absolut gewalttätigen Vater Übergriffe erlebt und dann an so einen Mann verschachert wird, der sie ebenso scheiße behandelt und dann aber dessen Geliebte kennenlernt und durch diese Liebe oder Freundschaft fängt sie an zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, so in die Freiheit zu gehen. Da gibt es auch eine Verfilmung dazu. Aber ich empfehle euch sehr diese Neuübersetzung, die wirklich außergewöhnlich gut gelungen ist. Ihr müsst natürlich nicht mein aktuelles Lieblingsbuch hören. Ihr könnt ganz, ganz viele hören, nämlich mit BookBeat. Da habe ich einen Code für euch. Damit könnt ihr BookBeat kostenlos 60 Tage ausprobieren. Über 40 Hörstunden. Was ist BookBeat? BookBeat ist ein Startup von einem Verlag, von Bonnier Books. Und die App bietet einen Streamingdienst mit einem Abo-Modell. Und da könnt ihr über 800.000 Hörbücher und E-Books runterladen. Thriller, Romantik, Sachbücher, egal was ihr wollt. Das Ganze kostet eigentlich für Studenten 4,99, sonst 9,99. Aber ihr könnt es kostenlos testen. Und zwar mit dem Code Paula. Und wenn ihr Lust habt auf Bücher und Lust habt, in fremde Welten abzutauchen, empfehle ich euch BookBeat absolut. Das ist ein ganz, ganz tolles Self-Care-Erlebnis auch, ehrlich gesagt. Also nicht vergessen, mit dem Code Paula könnt ihr BookBeat 60 Tage lang kostenlos testen. 40 Hörstunden sind insgesamt für euch zur Verfügung. Ihr könnt euch vorlesen lassen, ihr könnt selber lesen. Es ist so oder so herrlich und wahnsinnig gut fürs Gehirn und eine schöne Self-Care. Der Code heißt Paula. Ihr findet alle Infos und die Teilnahmebedingungen natürlich wie immer in den Shownotes.
Das war die Werbung.
Aber könnte sein, dass du auch nochmal wütend werden musst.
Weißt du? Als die Person?
Auf die Sauerei, die dir passiert ist.
Ich kann das irgendwie nicht, dass ich auf die Person wütend bin, weil ich mal denke, sie hat sich ja rechtfertigen können. Und auch meine Mutter, auf meine Mutter kann ich irgendwie nicht böse sein, weil ich weiß nicht, wieso.
Ich sag ja auch auf die Situation, also auf die Tatsache, dass es dir passiert ist, weißt du?
Ja.
Darauf kannst du wütend sein, weil das natürlich eine Sauerei ist, dass du als Siebenjähriger dir alleine Essen kochen musst. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber...
Am Anfang ist es nicht gegangen, ich habe schon ziemlich kämpfen müssen, aber
ja.
Man lernt. Bin mittlerweile ein ziemlich guter Koch, also ja. Sehr gut kochen.
Auch das könnte ein Steinchen sein, ne?
Ja, das habe ich auch schon gemacht.
Ja, gut. Und ich meine, wie wahnsinnig tapfer du warst als Kind. Und wie stark, ungerechterweise, ja. Aber das ist beeindruckend.
Ich sag's auch offen und ehrlich... Ich hatte oft selber Suizidgedanken.
Mhm.
Also es war einmal im Augenblick mit 18. Ich fuhr mit einem Auto 180, 190. Ich dachte mir so, wenn ich jetzt irgendwo nach rechts abbiege, ist mir das egal.
Gut, dass du es nicht gemacht hast.
Ich war kurz davor. Und dazu kommt noch, was ich auch nicht hinzugefügt habe. Meinen Großvater habe ich damals gefunden, wie er sich erhängt hat.
Mhm.
Das war mit 5 Jahren war das. Ich war bei meiner Großeltern, habe bei ihnen geschlafen. Die haben einen Hof, einen Bauernhof. Bin aufgestanden, wollte in den Vierkanthof, Traktor fahren mit einem kleinen Spielzeug und bin in die Werkstatt gefahren und da hingen zwei Beine runter. Ich als 5-Jähriger habe es nicht gewusst, was jetzt los ist. Bin zur Oma wieder reingegangen, habe gesagt, Oma, der Opa hängt, der schaukelt. Meine Oma so, was macht er? Er schaukelt. Meine Oma sagt, bleib mal hier. Ging raus, ging rein, weinte, gesagt, bitte, bleib jetzt hier, Manuel. Mich nicht auskennt, Rettung war da, meine Eltern. Ich habe es dann später erst so richtig realisiert, dass mein Opa sich erhängt hat.
Mhm.
War die erste Person, die was nicht gefunden hat. Das Bild habe ich noch im Kopf, bis jetzt noch.
Ja, klar.
Ja, und das ist auch die Kette von ihm noch.
Und von deinem Opa.
Ja. Also wie gesagt, wenn ich über meine komplette Kindheit rede, dann braucht das mehr als eine Stunde.
Ja, ja. Ja, brutal. Und trotzdem bist du hier. Also,
ich bin auch mega happy, hier zu sein, dass ich mit dir spreche.
Nein, aber ich meine auch, dass du am Leben bist. Das ist ganz toll. Ja, du bist wahnsinnig stark.
Kommt mir oft nicht so vor.
Stein, weißt du?
Ich könnte so heulen gerade, das ist so.
Aber heul doch, ist doch okay. Hier guckt ja keiner zu. Also selbst wenn, weißt du? Ich bin immer pro heulen. Ich muss ja auch oft heulen.
Ich würde das einfach gerne alles einmal abhacken und nach vorne schauen, dass ich sage, gut, ich konzentriere mich auf mein Leben und es geht ja alles wieder.
halbwegs gut auf. Und dass ich mal vielleicht den kennenlerne, wo ich sage, ich fühle mich bei dir wohl.
Das wird kommen.
Ich hoffe es. Aber die letzte Person, die war, auf das hänge ich noch ein bisschen so, hat mir schon wehgetan. Also.
Das ist jetzt.
Das fehlt mir auch noch.
Wann ist das zu Ende gegangen, Silvester dann? Also quasi?
Nein, Mitte Jänner, Ende Jänner, sowas. Es war auch so, ich habe auf deine 3-Monats-Beziehung gedacht.
Mhm.
Es ist auch so hinausgelaufen. Ja.
Das passiert. Ja. Aber es ist besser gewesen als die Beziehung davor, siehst du.
Ja.
Und Stück für Stück wird es besser. Und es ist, das ist so eine Wucht an Schmerz, die noch in dir ist. Ich kann, manchmal kommen mehr Gäste und dann kann ich sagen, dies, das und man weiß, okay, die gehen dann so, ja? Das ist dann einigermaßen schnell, aber du musst noch richtig mit der großen Schippe arbeiten.
Ja.
Und sieh das Gespräch als Mutmachung, dass es gelingen wird, weißt du?
Deswegen habe ich auch gesagt, dass ich dir schreibe, weil ich will ja, dass ich mir selber wieder, also dass ich selber mich öffne und deswegen habe ich gesagt, ich komme jetzt her, spreche mit dir darüber und dass ich dir alles erzähle. Weil es kennt mich ja da draußen keiner.
Also. Ja, aber es sollen dich Leute kennenlernen, weißt du? Weil so.
Also in Berlin jetzt nicht, aber so in Österreich vielleicht.
In Österreich, ja. Und niemand muss so einen Schmerz alleine tragen. Ne? Das kann man schon auf mehrere Schultern verteilen. Und darum ist es so wichtig, dass du das erzählst.
Ich habe auch so eine schlechte Eigenschaft, dass ich sehr viel Ballast auf mich aufnehme, oft von anderen Menschen.
Ja, natürlich.
Und das tut mir auch nicht gut.
Nein. Vielleicht kannst du dir merken, dass du ab jetzt hauptsächlich Dinge tust, die dir nutzen. Das klingt jetzt so egozentrisch, aber das meine ich gar nicht damit, sondern die gut für dich sind. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, kannst du bitte auf meinen Bauernhof aufpassen für 5 Wochen, ist wahrscheinlich nicht das Richtige. Wenn aber jemand sagt, lass uns heute klettern gehen, obwohl du vielleicht nicht so Bock hast, und du weißt aber, das sind Menschen, die es wirklich gut mit dir meinen, das ist was, was du dann unbedingt tun solltest. Und vor allen Dingen solltest du in so einem Umfeld dann auch üben, dich anzuvertrauen. Weil diese, also gerade wenn man süchtige Eltern hat, oder ja, deine Mutter war ja auch süchtig, so bloß mit anderen Substanzen, ja. TV, Zigaretten, ja, Berieselung, ist natürlich auch eine Kompensations- oder eine Bewältigungsstrategie. Du musst gehört werden. Das musst du unbedingt lernen. Und wenn du das verstehst, dass du eine Stimme hast und haben darfst, dann geht es deutlich schneller voran, weißt du?
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ein Job in der Einsamkeit so gut für dich ist. Das ist einfach scheiße.
Das ist das Thema, was ich auch schon selber mit mir gemerkt habe. Als Lokführer bist du halt 24/7 alleine. Du bist dein eigener Chef. Du kommst zwar in den Pausenraum mit anderen Leuten, sprichst zwar, aber du bist, ich selber merke auch, und das sagen auch sehr viele Leute zu mir, bitte mal, geh in den kreativen Bereich. Du bist so ein scheiß guter Fotograf. Warum tust du das nicht? So, weil ich die Überwältigung nicht habe, dass ich war mal selbstständig, 3 Jahre lang. Dann kam Corona. Es ging nur mehr bergab.
Hast du Fotografie gelernt?
Selber gemacht. Also in Österreich gibt es sowas nicht, so einen Lehrberuf oder das,
was du magst, sondern
entweder du kannst es oder du kannst es nicht.
Ist halt wirtschaftlich schwierig wegen der KI und so, ne? Aber du kannst sicher nicht nur fotografieren, du hast sicher.
Ich habe eine sehr kreative Art, ich kenne mich. Also,
genau, du kannst ja auch, keine Ahnung, ob es InDesign ist oder was weiß ich, ja. Aber ich glaube nicht, dass es gut für dich ist, in so einem Abteil den ganzen Tag alleine zu sitzen, das sicher nicht.
Die meisten sagen oft zu mir, ich sollte lieber in einem kreativen Bereich arbeiten, wo ich mit Leuten zusammenarbeite, wo ich unter Leuten bin, Kontakte knüpfe, aufbaue.
Das musst du wahrscheinlich erstmal üben.
Ja, aber der Verdienst ist halt nicht schlecht, muss man auch sagen. Ich weiß, dass Geld nicht alles ist.
Aber du kannst doch beides machen. Gehst du da ein paar Prozente runter, nicht 100% Job, sondern 60?
Ich vorher.
Und dann machst du 40 erstmal was anderes. Wechsel doch, weißt du?
Das mache ich auch. Also das habe ich auch jetzt davor, dass ich meine Stunden reduziere, dass ich mich mehr wieder aufs Fotografieren konzentriere, dass ich wieder meine alten Kontakte aufbaue.
Du brauchst ja auch, weißt du, als alleinstehender junger Mensch brauchst du nicht so viel Geld.
In Wien, also Umgebung Wien wohne ich schon teuer.
Okay, gut, für die Miete vielleicht, ja, aber man braucht jetzt keine wilden Klamotten oder irgendwelche Autos oder so ein Quatsch, das brauchen wir alles nicht.
Stimmt.
Ne? Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst das unbedingt, dann überleg immer, ob das irgendwas ist, was dein Selbstwertgefühl hoch schieben soll. Und dann denkst du, okay, das Geld investiere ich doch lieber in noch mehr Therapie. Ja,
ah, das mache ich auch.
Schulung, Körpertherapie und so. Also alles, nimm jetzt jede Hilfe, die es gibt da draußen. Familienaufstellung, Körpertherapie, Gesprächstherapie, alles. Ja? Und lass, weiß nicht, wie du partymäßig unterwegs bist, auf alle Fälle die Finger von Drogen.
Ja, das. M-m.
Gut, weil das wäre jetzt gar
nein,
nicht.
Nein,
gut,
nein, 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 nein. Also so hin und da so ein Aperoli. Ist schon gut.
Ja, ja, genau. Aber sonst, also nichts.
Nein, 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 nein. Ich habe noch nie mein Leben geraucht.
Gut.
Also,
okay. Weil das wäre jetzt nicht das Richtige.
Die meisten sagen oft, dass ich eine kratzige und rauchige Stimme habe, wo ich sage, nein, du, noch nie mein Leben.
Du hast ja auch genug Negativbeispiele.
Ja, deswegen so. Habe ich immer davon genau. Abstand gehalten. Man, dass man hier und da was probiert. Okay, gut. Kann passieren. Aber es war nur so Erfahrung und das war's auf Festivals.
Ja.
Aber. Nein, also ich will das auch nie, weil ich merke einfach, ich brauche das nicht. Bin auch happy, wenn ich Autofahrer bin mit den anderen Kollegen und habe meinen Spaß einfach. Das Problem ist bei mir, dass ich oft mich überwinden muss, dass ich fortgehe oder dass ich nicht so schnell Anbindung finde an Freunden, die so sind, was ich mir vorstelle. Und dann verkrieche ich mich wieder zu Hause, anstatt dass ich auf einen Samstag vielleicht wo fort bin oder unterwegs bin. Ja. Das ist das, was ich auch merke, dass es nicht gut ist. Aber ich arbeite auch daran, dass ich mich überwinde, dass ich sage, komm, steh auf, geh fort mit denen. Auch wenn es scheiße wird, egal, aber du bist draußen. Du bist unterwegs, bist unter Leuten.
Ist manchmal natürlich auch so ein Schutzmechanismus, ne? Leute dann zu bewerten und zu sagen, naja, das ist nicht gut genug, das ist nicht das Richtige, weil du dann nicht in die Situation kommst, wo du dich öffnen musst. Ne? Weil du kannst immer sagen, nee, da nicht, das will ich nicht. So. Also, vergiss einfach nicht, dass da eine wahnsinnige Schamlast dich runterdrückt. Ja? Dieses andere hinter die Haustür gucken lassen, wo dieser ganze Schmutz ist, das ist schon unangenehm. Ne? Aber es ist wichtig, ja, weil erstens, wenn du das anderen erzählst, verstehst du dich noch besser.
Wahrscheinlich haben sie dann einen besseren Einblick auf mich, dass sie sagen,
gut, genau, die anderen auch eben. Und versuch, deine Gefühle zu formulieren. Auch wenn es am Anfang merkwürdig klingt. Wenn du sagst, ich bin enttäuscht, sag zusätzlich noch, ich fühle mich gerade XY.
Mhm.
Das wirkt am Anfang so ein bisschen künstlich. Aber es hilft dir total, und was die anderen denken, ist immer egal, es hilft dir total, dich selber zu verstehen und deine Mechanismen. Und das ist echt so viel Inhalt für eine Stunde, was du mir gegeben hast. Aber vergiss auch nicht, dass du eine wahnsinnige Bedürftigkeit hast, ja, und dass dieser linke Haufen riesig groß ist und der rechte noch ganz klein. Und Stück für Stück, bitte, trag diese Steinchen rüber. Ja, indem du Dinge tust, die für dich sind, wo du dir wieder und wieder deutlich machst, wie, was für ein geiler Hase du eigentlich bist. Trotzdem, ja?
Ja.
Wahnsinn. Du bist derjenige, der überlebt hat. Ne?
Oft denke ich mir auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine andere Person kennenlerne, denke ich mir oft so, oder im Hinterkopf habe ich das, gefalle ich überhaupt oder bin ich überhaupt hübsch genug für sie oder nicht oder bin ich jetzt nur eine 5 von 10 und sie ist eine 8 von 10? Das kompensiert ein bisschen für mich und dann denke ich mir so, was fängst du eigentlich mit mir an? Du könntest einen x-beliebigen besseren suchen. Dann denke ich mir so, eigentlich bin ich nicht so hässlich.
Nein, aber genau das strahlst du natürlich dann aus. Ne?
Das ist das Problem, genau.
Ja, und dann denken die sich, vielleicht ist er wirklich nur eine 5 von 10.
Ja.
Vor allem innen drin und vielleicht, was bedeutet das dann für mich, wenn ich mit so jemandem zusammen bin, der mir selber die ganze Zeit sagt, eigentlich ist eklig. Das ist, und genau in dem Zustand bist du gerade.
Ja.
Darum ziehst du halt auch Leute an, die darauf andocken, ne? Und dann sagen irgendwann, weißt du was, du hast recht.
Na so, ja, am Anfang ist immer alles gut und das Sex ist auch immer Bombe.
Hormone, also, Hormone, Hormone.
Genau, und das ist das, was halt komplett durchkommt. Und was ich auch ein bisschen nach, wenn ist auch der Sex, also der war schon.
Das
auch wenn es Hormone sind und alles, aber war gut, also.
Es kommt wieder, mach dir keine Sorgen.
Ja.
So, versprich mir, dass du da weitergehst, den Weg.
Ich werde so gut versuchen, wie es geht. Vielleicht melde ich mich mal wieder in 2 Jahren, 3 Jahren, wenn ich nach Berlin komme.
Bitte. Du kannst auch immer schreiben, ja?
Ja, ich weiß. So, also das schätze ich sehr an dir, also großes jetzt an dich.
Klar. Vielen Dank, dass du extra hergekommen bist.
Ich sage auch vielen Dank.
Das war Paula Liebenlernen und wenn ihr auch mal kommen wollt, schreibt mir am besten auf Instagram, The Real Paula Lambert bin ich da. Danke. Und übrigens bin ich auf Tour, besucht mich in vielen verschiedenen Städten dieses Landes. Tickets gibt's auf eventim.de.